Was konnten diese wiederholten Schläge anders für eine Wirkung auf das Gemüt unseres Francesco haben, als dass sein lebhafter Geist sich zu dem edelsten Künstler stolze emporhob und er an einen himmlischen Genius in seinem Inneren zu glauben anfing? Wo findet man jetzt diesen erhabenen Stolz? Vergebens sucht man ihn unter den Künstlern unserer Zeiten, welche wohl auf sich eitel, aber nicht stolz auf ihre Kunst sind. Raphael war der einzige, den er von allen ihm gleichzeitigen Malern allenfalls für seinen Nebenbuhler gelten ließ. Er war indes nie so glücklich gewesen, ein Bild von seiner Hand zu sehen, denn er war in seinem Leben nie weit von Bologna gekommen. Doch hatte er nach vielen Beschreibungen sich in der Idee von der Manier des Raphaels ein festes Bild gemacht und sich besonders auch durch dessen bescheidenen und sehr gefälligen Ton gegen ihn in seinen Briefen fest überzeugt, dass er selber ihm in den meisten gleichkomme und es in manchen wohl noch weitergebracht habe. Seinem hohen Alter war es vorbehalten, mit seinen eigenen Augen ein Bild von Raphael zu sehen. Ganz unerwartet empfing er einen Brief von ihm, worin jener ihm die Nachricht erteilte, er habe eben ein Altargemälde von der heiligen Cäcilia vollendet, welches für die Kirche des heiligen Johannes zu Bologna bestimmt sei, und dabei schrieb er, er werde das Stück an ihn als seinen Freund senden und bat, dass er ihm den Gefallen erzeigen möchte, es auf seiner Stelle gehörig aufrichten zu lassen, auch wenn es auf der Reise irgendwo beschädigt sei oder er sonst im Bilde selbst irgendein Versehen oder einen Fehler wahrnehme, überall als Freund zu bessern und nachzuhelfen. Dieser Brief, worin ein Raphael demütig ihm den Pinsel in die Hände gab, setzte ihn außer sich selbst, und er konnte die Ankunft des Bildes nicht erwarten. Er wusste nicht, was ihm bevorstand. Einst, als er von einem Ausgange nach Hause kam, eilten seine Schüler ihm entgegen und erzählten ihm mit großer Freude, das Gemälde vom Raphael sei indes angekommen, und sie hätten es in seinem Arbeitszimmer schon in das schönste Licht gestellt. Francesco stürzte außer sich hinein. Aber wie soll ich der heutigen Welt die Empfindungen schildern, die der außerordentliche Mann beim Anblick dieses Bildes sein Inneres zerreißen fühlte? Es war ihm, wie einem sein müsste, der voll Entzücken seinen von Kindheit an von ihm entfernten Bruder umarmen wollte und stattdessen auf einmal einen Engel des Lichts vor seinen Augen erblickte. Sein Inneres war durchbohrt, es war ihm, als senke er in voller Zerknirschung des Herzens vor einem höheren Wesen in die Knie. Vom Donner gerührt stand er da, und seine Schüler drängten sich um den alten Mann herum und hielten ihn, fragten ihn, was ihm befallen habe, und wussten nicht, was sie denken sollten. Er hatte sich etwas erholt und starrte immerfort das über alles göttliche Bild an. Wie war er auf einmal von seiner Höhe gefallen? Wie schwer musste er die Sünde büßen, sich allzu vermessen bis an die Sterne erhoben und sich ehrsüchtig über ihn, den unnachahmlichen Raphael, gesetzt zu haben. Er schlug sich vor seinen grauen Kopf und weinte bittere, schmerzende Tränen, dass er sein Leben mit eitelm, ehrgeizigem Schweiße verbracht und sich dabei nur immer törichter gemacht habe und nun endlich dem Tode nahe mit geöffneten Augen auf sein ganzes Leben als auf ein elendes, unvollendetes Stümperwerk zurücksehen müsse. Er hob mit dem erhobenen Antlitz der heiligen Cäcilia auch seine Blicke empor, zeigte dem Himmel sein wundes, reuiges Herz und betete gedemütigt um Vergebung. Er fühlte sich so schwach, dass seine Schüler ihn ins Bett bringen mussten. Beim Herausgehen aus dem Zimmer fielen ihm einige seiner Gemälde und besonders seine sterbende Cäcilia, welche noch dort hing, in die Augen, und er verging fast vor Schmerz. Von der Zeit an war sein Gemüt in beständiger Verwirrung, und man bemerkte fast immer eine gewisse Abwesenheit des Geistes bei ihm. Die Schwächen des Alters und die Ermattung des Geistes, welcher so lange in immer angestrengter Tätigkeit bei der Schöpfung von so tausenderlei Gestalten gewesen war, traten hinzu, um das Haus seiner Seele von Grund aus zu erschüttern. Alle die unendlich mannigfaltigen Bildungen, die sich von jeher in seinem malerischen Sinn bewegt hatten und in Farben und Linien auf der Leinwand zur Wirklichkeit übergegangen waren, fuhren jetzt mit verzerrten Zügen durch seine Seele und waren die Plagegeister, die ihn in seiner Fieberhitze ängstigten. Ehe seine Schüler es sich versahen, fanden sie ihn tot im Bette liegen. So ward dieser Mann erst dadurch recht groß, dass er sich so klein gegen den himmlischen Raphael fühlte. Auch hat ihn der Genius der Kunst in den Augen der Eingeweihten längst heilig gesprochen und sein Haupt mit dem Strahlenkreise umgeben, der ihm als einem echten Märtyrer des Kunstenthusiasmus gebührt. Die obige Erzählung von dem Tode des Francesco Francia hat uns der alte Vasari überliefert, in welchem der Geist der Urväter der Kunst noch wehte. Diejenigen kritischen Köpfe, welche an alle außerordentlichen Geister als an übernatürliche Wunderwerke nicht glauben wollen noch können und die ganze Welt gern in Prosa auflösen möchten, spotten über die Märchen des alten, ehrwürdigen Chronisten der Kunst und erzählen dreist, Francesco Francia sei an Gift gestorben.